Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Wenn du jetzt zuhörst und denkst, was ist denn jetzt los? Heute ist ja gar nicht Mittwoch, heute ist ja Freitag. Ja, du hörst richtig, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht. Naja, also zumindest Thorsten hat Urlaub gemacht. Der hat schon mal ein bisschen angetestet, wie die Luft in Lanzarote so riecht, auf Lanzarote.
Ja, ist schön da auf Lanzarote, kann ich dir sagen. Du kommst ja dann demnächst auch mit hin.
Ja, genau. Wir sind ja bald bei Stevens bei der Händlerreise und fliegen dann nochmal nach Lanzarote, um ein bisschen Rad zu fahren. Aber das soll ja heute gar nicht Thema sein. Du bist jetzt wieder zurück und du hast mir direkt einen Artikel geschickt. Und ich muss ja sagen, den habe ich gerade erst gelesen und ich bin ein bisschen aufbrausend gerade.
Das ist jetzt mein Vorteil. Ich bin dann relativ sachlich, weil ich den ja schon vor einer Woche gelesen habe. Geht um einen Leserbrief. Also da ist ja vielleicht mal grundsätzlich die Frage, können wir eigentlich überhaupt so einen Leserbrief hier, der in Cuxhaven, in den Cuxhavener Nachrichten erschienen ist, besprechen? Können wir uns darüber auslassen? Also du als Hörerin oder du als Hörer hast ja den Leserbrief jetzt nicht. Ist es dem Leserbriefschreiber überhaupt recht, dass wir jetzt über seinen Leserbrief hier im Podcast reden? Müssen wir darüber reden?
Also ich glaube ja grundsätzlich, dass wenn man einen Leserbrief oder Artikel veröffentlicht, dass man ja damit beabsichtigt, dass man da irgendwie zu Gesprächen anregen möchte. Also auch wenn ich jetzt bei Facebook einen Post absetze, dann möchte ich ja auch, dass die Menschen vielleicht darüber nachdenken, über das, was ich da schreibe. Zumindest wenn es so einen Inhalt hat. Und ich glaube, dass der Inhalt, den er da geschrieben hat, also der Schreiber des Leserbriefes, dass das auch ein Thema ist, was nicht nur die Menschen in Cuxhaven interessiert. Also klar, er bespricht jetzt explizite Straßen und Wege in Cuxhaven, aber das ist ja ein grundsätzliches Thema, was deutschlandweit existiert.
Ich glaube auch, dass da grundsätzliche Themen drinstehen und deswegen können wir den Leserbrief von Alexander Prosch aus Cuxhaven auch gerne besprechen. Und das Gute ist ja, der ist nicht so anonym wie Facebook, wo viele dann ihren Klarnamen verschleiern, sondern hier steht er auch hinter seiner Meinung und steht dafür gerade. Von daher glaube ich, können wir da schon drüber reden. Aber er hat hier Meinungen geäußert, die eigentlich so nicht stehen bleiben dürfen. Und wir müssen da, glaube ich, mal eine Stellung zu beziehen, oder?
Ja, ich muss erst sagen, also als ich gesehen habe, was das Thema war, da habe ich mir zuallererst gedacht, geil, endlich spricht jemand darüber. Und dann habe ich den Artikel gelesen.
Elterntaxis sind ein Symptom und nicht das Problem, ist die Überschrift. Zur Einrichtung von Hohl- und Bringzonen. Dafür muss man vielleicht sagen, dass die Stadt Cuxhaven, die Verwaltung der Stadt Cuxhaven, vor vielen Schulen Hohl- und Bringzonen für Elterntaxis eingerichtet hat. Da könnte man jetzt denken, wollen die jetzt die Elterntaxis unterstützen oder warum richtet man Hohl- und Bringzonen ein für Elterntaxis?
Also ich kann mir das so vorstellen, dass das vielleicht jetzt aktuell vor diesen Zonen so wirr ist, dass nicht wirklich für alle Verkehrsteilnehmer ersichtlich ist, wo hält jetzt vielleicht einfach willkürlich ein Auto, um seine Kinder rauszulassen. Das ist ja schon eine sehr gefährliche Verkehrssituation und in diesen Zonen ist dann ja ganz klar geregelt, hier kann es passieren, dass ein Auto einfach anhält und sein Kind rauslässt.
Ja, also da müssen wir das vielleicht ein bisschen erklären. Die Hohl- und Bringzonen sind eingerichtet, sie sind nicht immer direkt vor dem Schulgebäude, sondern sind auch mal mitunter 200, 300 Meter entfernt von der Schule. Da, wo es einfach geeignet ist, die Kinder rauszulassen, wo die Autos anhalten können, wo nicht so viel Fuß- und Radverkehr ist vor den Schulen. Also ein bisschen entfernt, so dass die Kinder den restlichen Schulweg von 200 oder 300 Meter dann zu Fuß selbstständig gehen können.
Genau, was ja grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil das die ganze Situation entschärft und sicherer macht.
Gut, aber der Herr Prosch, der schreibt jetzt hier, das wäre eine absolute Frechheit. Man sollte mal die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, eher loben dafür, dass sie sich um ihre Kinder kümmern und ihnen danken dafür, dass sie Aufgaben übernehmen, für die eigentlich der Staat zuständig wäre.
Genau, das schreibt er ganz am Ende seines Briefes. Dazwischen ist ja noch ein bisschen was. Was er natürlich bemängelt, ist, dass diese Hohl- und Bringzonen, das hat er ja in seiner Überschrift vielleicht auch so ein bisschen schon angeteasert, dass das in seinen Augen nicht das Problem löst, sondern in seinen Augen ist das Problem, dass alles unsicher ist auf dieser Welt und nur deswegen die Elterntaxen überhaupt existieren, weil man ja nicht möchte, dass man sein Kind in ja, unsicher zur Schule gehen lässt.
Genau, also wir wollen ja den Brief nicht vorlesen in der Gänze, aber er schreibt schon so ein bisschen darüber, dass der Straßenverkehr so unsicher geworden ist im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren, dass man heute keinesfalls seine Kinder mehr alleine auf den Schulweg schicken kann, so wie es bei mir zu meiner Zeit und ich glaube zu deiner Zeit auch noch relativ üblich war, dass die Kinder alleine irgendwie zur Schule gekommen sind mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Er sagt, das kann man heutzutage gar nicht mehr machen, aber das ist ja definitiv eine falsche Wahrnehmung. Also wir haben ein Problem, dass die Schulwege nicht sicher genug sind. Wir haben ein Problem, dass die Städte nicht sicher genug sind. Da sprechen wir ja sehr oft drüber. Gerade in diesem Podcast sagen wir das ja häufig, aber das heißt ja nicht, dass sie unsicherer geworden sind. Sie sind noch nicht sicher genug, aber sie sind ja viel sicherer als vor 10, 20 oder 30 Jahren.
Ja, das sehe ich auch so und ich finde das ja immer sehr, sehr witzig. Also die Eltern, die jetzt darüber schimpfen, die ihre Kinder jetzt zur Grundschule schicken oder bringen oder in die Realschule, die sind jetzt ja nicht weit von meinem Alter entfernt, sage ich mal. Und ich weiß noch, dass damals in meiner Schulzeit alle Kinder mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule gegangen sind. Und wenn mal ein Kind dabei war, was von Mama abgeholt wurde, dann war das höchst peinlich. Und Mama durfte nur 3 Straßen weiter parken, weil es hieß, das soll auf keinen Fall jemand sehen, dass ich von meiner Mutter abgeholt werde.
So habe ich das eigentlich auch in Erinnerung und deswegen ist das auch so ein bisschen komisch hier. Ich glaube, er macht es auch für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen wollen, nicht als Helikoptereltern bezeichnet werden. Aber ich glaube, genau das ist der Fall. Das ist einfach hier ein bisschen übertriebenes Gluckengehabe und nicht wirklich die Sorge darum, dass den Kindern was passieren könnte, weil ich weiß zumindest von meiner Nichte und auch von anderen Kindern, dass die Unfälle bei uns in der Schulstraße dadurch passieren, dass die Elterntaxis da sind. Also das, die größte Gefahr für die Kinder sind die Elterntaxis. Also da passiert quasi jede Woche zumindest ein kleiner Unfall.
Genau, also ich würde auch sagen, das Einzige, was sich zu meiner Schulzeit verändert hat, ist dieses hohe Autoaufkommen vor den Schulen, also was ja diese Elterntaxen implizieren. Und alles andere, schmale Radwege, schlechte Beleuchtung, nicht geräumte Radwege, das gab es früher schon.
Das war früher sogar noch schlimmer.
Das war sogar noch
also
schlimmer.
Wir haben ja Radwege dazugekriegt, wir haben ja bessere Radwege dazu. Wir haben alles ist besser geworden, nichts ist schlechter geworden. Wie gesagt, es ist noch lange nicht gut genug.
Genau, noch lange nicht gut genug, aber wir haben ja auch das Tempolimit. Also ich meine, vor vielen Schulen ist jetzt Tempo 30, das war zu meiner Schulzeit noch nicht so.
Vor allen Schulen ist Tempo 30.
Genau.
Vor allen Schulen ist Tempo 30, jetzt kommen die Lückenschlüsse noch vor allen Kindergärten, vor allen Altenheimen. Überall ist Tempo 30. Eigentlich ist schon fast überwiegend in der Stadt Tempo 30. Das macht ja, das alleine, das Tempo 30 macht ja die Gefahr schon wesentlich geringer, schwer zu verunglücken im Straßenverkehr.
Ganz besonders amüsiert hat mich dann sein Absatz, wo er von dem Schulweg von Nordholz nach Cuxhaven spricht. Das ist ja ungefähr mein Arbeitsweg. Deswegen erlaube ich mir jetzt mal darüber, ein kleines Urteil zu bilden. Und zwar sind diese Schulwege sehr gefährlich. Zu schmale Wege, ja, okay, waren aber ja schon immer da, haben wir gerade besprochen. Zu wenig Ampeln, nein. Also wenn irgendwo Ampeln stehen, dann in Ampelnwalde. Also Altenwalde ist voller Ampeln. Wenn irgendwo Ampeln existieren, dann da. Und kein Schutz vor E-Bike-Rasern. Also ich fühle mich hier jetzt persönlich beleidigt, muss ich sagen.
Na, ich glaube, das ist noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube, das ist das, was mich am allermeisten aufgeregt hat, weil das einfach eine populistische Falschbehauptung ist, die auch wirklich gefährlich ist und dann auch eine große Gefahr birgt. Ich habe das schon öfter, das ist nicht, also der Alexander Prosch ist nicht der Einzige, der von E-Bike-Rasern redet. Und dann frage ich mich immer, worüber wir reden. Also reden wir von 25 Stundenkilometer, weil wir können ja nur von 25 Stundenkilometer reden, weil E-Bikes niemals schneller fahren können als 25. Und wenn 25 Stundenkilometer in der Stadt Rasen sind, aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Also ich habe so das Gefühl, es wird hier suggeriert, als wenn E-Bike-Fahrer schneller fahren können als 25. Denn 25 kann doch nicht ernsthaft als Rasen bezeichnet werden. Und jedes E-Bike, was schneller fährt als 25, ist ja quasi ein Fahrrad, weil ich kann ja dann über die 25 nur drüber gehen, wenn ich nur Fahrrad fahre, weil der Motor hört dann ja auf, der unterstützt ja gar nicht mehr.
Genau, und also da muss man ja auch mal ganz realistisch sagen, ich habe ja diese Menschen auf meinem Arbeitsweg vor mir Und ich fahre auch so mit vielen E-Bike-Fahrern und kaum ein E-Bike-Fahrer fährt die 25. Das ist eher so, dass man sich denkt, hallo, das Gerät hat Pedale, die kann man benutzen.
Ja, also das ist auch unsere Erfahrung, die wir immer wieder, wenn wir Geschwindigkeiten auswerten hier bei den Services, zu feststellen, dass diese 25 Stundenkilometer eher selten gefahren werden. Also meistens sind sie sogar noch deutlich langsamer als 25. So, jetzt kann man darüber reden, ob 50 Stundenkilometer in der Stadt Rasen ist oder ob 30 Stundenkilometer Rasen ist. Ich bin jetzt ja gerade in Spanien, da sind andere Geschwindigkeiten. Da gibt es eigentlich generell die 40 und an jedem Bereich, der irgendwie ein bisschen gefährlich ist, Einfahrten, Kreuzungen und so weiter in der Stadt, ist 20. So, darüber können wir ja auch reden. Oder wir können auch über Geschwindigkeitslimits auf Radwegen reden. Also auch das, man könnte ja mal Verkehrszeichen aufstellen, auf dem Radweg ein Geschwindigkeitslimit von 20 Stundenkilometer einführen oder sowas. Wenn das denn zu viel Raserei ist. Nur das E-Bike als das Raserad hinzustellen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz falsche und ganz gefährliche Behauptung, die auch so absolut nicht wahr ist.
Ja, definitiv. Das ist auch meine Beobachtung und das finde ich auch ja nicht fair. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, dass man mal über das Thema Elterntaxis spricht, dass man auch ein paar Probleme aufweist, die ja offensichtlich immer noch da sind. Also abgebaute Bushaltestellhäuschen oder zu wenig Beleuchtung, zu schmale Radwege. Das ist doof, aber das ist nicht schlechter, als es mal war.
Ja, also der Leserbrief insgesamt, ich glaube, der vermischt hier einfach ein paar Sachen und stellt die Sachen auch falsch dar. Ich begrüße das außerordentlich, dass die Stadt Cuxhaven Hol- und Bring-Zonen eingerichtet hat für die Schüler. Dann, wenn schon mal ein Kind mit dem Auto gebracht werden muss, dann wenigstens nicht direkt vor die Tür und nicht so, dass die Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen, in Gefahr kommen. Also das ist doch eigentlich die perfekte Lösung. Außerdem ist es doch auch ein Serviceangebot für die Elterntaxifahrer, dass sie nicht mehr so in diesen Trouble rein müssen, sondern einen ganz bequemen Abladepunkt für ihre Kinder haben.
Ja.
Also Service Plus, ich weiß, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt haben wir hier immer so einen Leserbrief auseinandergenommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in euren Tageszeitungen, in euren lokalen Tageszeitungen sind bestimmt auch immer mal Leserbriefe drin, pro oder contra Radfahren. Der eine oder andere regt sich darüber auf oder ärgert sich. Man hat ja kaum Chance, sowas dann zu kommentieren oder irgendwie dazu Stellung zu nehmen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das mal im Podcast. Jetzt haben wir den mal ausführlich behandelt hier. Und ja, ich glaube, da haben wir alles zugesagt, was es zu sagen gibt, oder?
Auf jeden Fall. Also lass uns doch mal ein bisschen positiver werden und mal über Urlaub sprechen, oder?
Ja, wir sprechen über Urlaub und über Fahrradverleih.
Genau, du warst jetzt gerade im Urlaub und ich weiß, du hast dir kein Fahrrad ausgeliehen, also zumindest nicht selber.
Nee, ich habe mir keins ausgeliehen, ich wollte mein eigenes Rennrad mitnehmen.
Und das hast du, ich meine, Lanzarote ist eine Insel, du bist mit Sicherheit nicht geschwommen.
Nee, wir sind hingeflogen.
Genau. Wie hast du das gemacht?
Fahrradkoffer.
Okay, dann erzähl doch mal genau, wie das so abläuft mit dem Fahrradkoffer.
Ja, also da ich ja mein Rennrad mitgenommen habe, das ist noch relativ leicht, habe ich auch einen relativ kleinen Koffer. Da baue ich Vorderrad und Hinterrad aus, mache den Lenker lose und die Sattelschütze raus und dann passt das Fahrrad ganz locker in den Koffer rein und so kann ich das dann ganz bequem mit in den Urlaub nehmen. Kostet zwischen 50 und 80 Euro pro Flugstrecke, ist immer noch viel günstiger als vor Ort zu mieten, aber mir geht es gar nicht um günstig oder nicht günstig, mir ging es eigentlich darum, dass ich mein Fahrrad fahren wollte.
Okay, das kann ich beim Rennrad sehr gut nachvollziehen, also gerade wenn man da dann auch lange Strecken mitfährt, man kennt sein Sportgerät ja auch irgendwie in- und auswendig und hat sich darauf eingestimmt. Das habe ich letztes Jahr auf Lanzarote genauso gemacht. Zumindest, wenn man viel fährt. Also ich weiß noch, ich bin habe auch schon Urlaub in Malaga gemacht. Da wusste ich, ich fahre nur 2 Tage vielleicht mit dem Rennrad. Da habe ich mir dann eins geliehen, weil dafür war mir das im Koffer dann doch zu aufwendig.
Das mache ich auch so. Wenn ich nur 2-3 Tage fahre, dann nehme ich nicht mein eigenes Rad mit. Aber jetzt waren es, glaube 10 oder 11 Radtage. Da wäre es sogar auch finanziell, ist es sogar finanziell viel, viel lukrativer, mein eigenes mitzunehmen. Also von daher war ich ganz happy damit.
Das bedeutet aber ja auch, dass du dich mit deinem Fahrrad sehr gut auskennen musst, wenn du das, wie du schon beschreibst, so halb auseinanderbauen musst.
Ja und nein. Ich glaube, Sportradfahrer können schon Vorderrad, Hinterrad ausbauen. Und ja, das mit dem Lenker ist so, immer so eine Geschichte. Also viele von den Sporträdern haben ja mittlerweile Aero-Lenker. die mit voll integrierten Zügen. Da wird es schon ein bisschen knifflig, das gebe ich zu. Da sollte man sich entweder mal vorher genau informieren, mit einem Mechaniker reden, was man da machen kann und wie. Ansonsten, der Rest ist, glaube ich, relativ einfach.
Und was für einen Radkoffer benutzt du da? Weil ich stelle mir jetzt vor, ich kenne diese Taschen und ich habe auch schon öfter gesehen, wie das Personal an Flughäfen mit Koffern und so insgesamt umgeht. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr einfühlsam und pflegeleicht.
Ja, es gibt verschiedene Koffer. Ich habe auch tatsächlich verschiedene Koffer. Ich habe jetzt meinen relativ kleinen, das ist so eine Mischung zwischen Koffer und Tasche. Der ist aber sehr, sehr gut geschützt. Ich bin da schon öfter mit unterwegs gewesen und noch nie ist dem Rad was passiert. Von daher habe ich da ein relativ hohes Vertrauen. Ich habe auch einen Koffer, einen Hartschalenkoffer. Den kann man sich wirklich wie so einen ganz, ganz, ganz großen Hartschalenkoffer vorstellen. Da passt das Fahrrad fast in Gänze rein.
Okay, krass.
Und der ist wirklich groß und der hat eine Hartschale. Der ist auch so groß, dass die Mitarbeiter am Flughafen den gar nicht hin und her werfen können.
Okay, aber gibt es da keine Begrenzung irgendwie bei den Koffern? Also kann ich da jeden Koffer nehmen, wo ich mein Fahrrad reinstecke?
Also ich glaube, alle Fahrradkoffer, die es gibt, sind auch für die Flughäfen zugelassen. Ich glaube nicht, dass es einen Fahrradkoffer gibt, der nicht im Flugzeug mitgenommen wird. Und wie gesagt, den einen, den ich habe, das ist ein wirklich großer Koffer. Aber auch der ist immer unproblematisch mitgekommen.
Okay. Du bist aber ja nicht alleine in den Urlaub geflogen und hattest mit Urlauber dabei. Sind die denn kein Rad gefahren oder wie haben die das gemacht?
Doch, ein paar Tage haben wir uns zusammen auch Räder geliehen, E-Bikes vor Ort. Da sind wir ja beim Problem schon. E-Bikes mitnehmen ist natürlich jetzt viel, viel schwieriger, weil Akku und Flugzeug, da gibt es schon auch ein bisschen Probleme. Das ist nicht ganz so einfach zu machen, wenn überhaupt. Und von daher haben wir uns vor Ort E-Bikes ausgeliehen.
Und das ging ganz unproblematisch?
Ja, es ging ganz unproblematisch.
Du zögerst ein
bisschen. Das Ausleihen war, ja, wir haben ja selber eine Fahrradvermietung. Also ich weiß ja, dass man natürlich auch alle Daten vom Kunden haben muss. Die kriegen ja auch teure Räder, die Kunden. Dann willst du die Daten haben, du willst den Ausweis haben, du musst eine Kreditkarte, du musst vielleicht bei vielen musst du eine Kaution hinterlegen. Ich musste jetzt ausnahmsweise keine Kaution hinterlegen. Das hing aber, glaube ich, damit zusammen, dass ich selber Fahrradvermieter war. Wir haben so ein bisschen ausgetauscht, kameradschaftlich, hätte ich mal gesagt, Kollegen, unter Kollegen. Und dann haben sie die Kaution nicht genommen. Und du musst es im Vorweg bezahlen. Und also das ist schon ein bisschen Arbeit. So, dass ich da schon eine gute halbe Stunde in der Vermietung verbracht habe, bevor die Buchung überhaupt klar war.
Und das konntest du nicht vorher online machen?
Das habe ich erst gar nicht versucht, weil wir nicht wussten, welche Tage wir machen wollten. Wir wollten das ein bisschen wetterabhängig gestalten und das Ausleihen selber hat auch nochmal gut eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert.
Okay, das ist dann natürlich krass, weil das ist ja schon viel Zeit, die da ins Land geht.
Ja, wenn man Fahrräder ausleiht, muss man auch ein bisschen Zeit dafür einplanen. Wenn das dann für 3 Tage ist, finde ich eine halbe, dreiviertel Stunde mit Fahrrad einstellen, Sattelhöhe, Ladegerät übergeben und sowas, finde ich das fast noch okay. Wenn das nur für einen Tag ist, dann wäre es schon ganz schön ärgerlich, ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe das in meinem Urlaub in Malaga so gemacht, dass ich die Tage nicht aneinander das gebucht habe, sondern immer einen Ruhetag zwischen hatte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bräuchte das Prozedere jedes Mal vor jeder Miete, wäre das, glaube ich, ziemlich unsexy.
Ja, das ist dann ziemlich unsexy. Das sehe ich. Ich habe mir auch einen Tag ein Auto geliehen. Das war vom Zeitaufwand genau das Gleiche.
Okay.
Also von daher, ja, also es ist einfach so, ein bisschen gewisser bürokratischer Aufwand ist da. Ich glaube, da müssen die Fahrradvermieter, da müssen wir uns auch mit unserer eigenen Fahrradvermietung auch an die Nase fassen, da müssen die Fahrradvermieter besser werden. Skiverleih in den Skigebieten geht auf jeden Fall ein bisschen schneller.
Jetzt aber mal zu den Fahrrädern, weil ich war letztens in Amsterdam mit einer Freundin und wir haben uns da am Hotel die Fahrräder und die E-Bikes ausgeliehen. Und das war so eine Oberkatastrophe, dass ich da das erste Mal wieder gedacht habe, wow, das ist schon krass, was unsere Fahrradvermietung in Cuxhaven für Schmuckstücke vermietet. Weil das, was du da gekriegt hast, das ist aus allen Nähten gefallen, es hat geklappert, es hat nicht funktioniert, da war irgendwas abgebrochen, nicht gepflegt, nicht gewartet. Also es war wirklich eine Zumutung, die Dinger zu fahren. Und da verstehe ich schon, wenn die Menschen dann sagen, ich nehme mein eigenes Fahrrad mit.
Ja, ich habe bei einer Fahrradvermietung gemietet, die ich von den Kanaren schon kannte, ein Unternehmen aus Österreich, die eigentlich relativ gut gewartete und gute Fahrräder haben. Und wir haben von einem spanischen Hersteller Fahrräder bekommen. Ja, das war so okay, würde ich mal sagen. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast, weil wir bei uns in der Fahrradvermietung einfach wirklich High-End-Qualität anbieten. Das ist dann so Mittel- bis Low-Level-Qualität. Aber sie waren relativ gut gewartet und gepflegt. Ja, was war okay.
Okay, also dann lass uns doch nochmal über die Option sprechen, die ich habe, wenn ich jetzt keine Fahrradvermietung vor Ort habe, sondern sage, ich will mir den Stress jetzt nicht antun, ich nehme mein eigenes Fahrrad mit.
Ja, Stress antun oder nicht antun, ich muss dann vielleicht noch eine Story zu der Fahrradvermietung erzählen. Wir haben zwei kapitale Schäden gehabt, die für uns nicht erklärbar waren, also wirklich so Totalschäden mitten auf der Insel mit kaputten Hinterrad und abgerissenem Schaltwerk, so wo du das Fahrrad noch nicht mal mehr schieben kannst. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil, wenn du bei einer Fahrradvermietung bist, vor allen Dingen bei so einer, die einen guten Service und eine gute Dienstleistung hat. Die rufst du dann an, die sind eine Viertelstunde später da und tauschen das Fahrrad durch. Diesen Vorteil hast du natürlich nicht, wenn du dein eigenes Rad dabei hast.
Nee, das stimmt schon. Aber gewährleisten die das immer oder war das jetzt, weil ihr vielleicht irgendwie außerhalb der Höchstzeiten da wart?
Ja, das ist vielleicht auch so wie bei uns. Wir versuchen das ja auch hier zu gewährleisten in Cuxhaven. Das funktioniert fast immer, aber eben manchmal, wenn kein Personal da ist, wenn das Personal woanders eingesetzt ist, wenn ein anderer Schaden woanders aufgetreten ist, dann kann das natürlich schon mal auch 2-3 Stunden dauern und dann sitzt du da auch. Aber irgendwie helfen wir den Kunden natürlich immer und in diesem Fall war es wirklich sogar relativ schnell.
Ja, okay.
Das ist ein Vorteil, wenn du nicht dein eigenes Rad mit hast. Aber du hast recht, ein eigenes Rad mitnehmen ist natürlich auch noch ein bisschen was anderes.
Okay, aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass der E-Bike-Transport im Flugzeug ist jetzt in der Regel nicht möglich. Also ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und habe herausgefunden, dass man in Flugzeugen maximal 100 Wattstunden Akkus transportieren dürfte. So, das kann ja, also welches E-Bike hat 100 Wattstunden Akku? Das ist ja in der Regel eher nicht der Fall.
Das ist in der Regel nicht der Fall. 100 Wattstunden gibt es gar nicht, glaube ich.
So, das heißt, der Transport von einem E-Bike, zumindest dem E-Bike-Akku, ist in Passagierflugzeugen einfach gar nicht möglich, weil das ein Gefahrengut ist und das nicht gestattet ist. So, manche Fluggesellschaften, die erlauben zwar den Transport vom E-Bike ohne Akku, das muss man dann vorher erfragen. Das bedeutet aber, dass du den Akku über Luftpost irgendwie als Gefahrgut vorher hinschicken musst oder dir vor Ort einen Akku bei einem Fahrradhändler oder sowas ausleihst.
Ja, und ein Akku ausleihen vor Ort ist wahrscheinlich ähnlich teuer wie ein Fahrrad ausleihen.
Ja, erstmal auch einen finden, ne? Also der den Akku dann halt auch hat.
Einen Akkuverleiher finden.
Ja, genau.
Ja, muss ja auch noch kompatibel sein mit deinem System und. Also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach. Wir bei uns in der Fahrradvermietung oder auch bei uns im Fahrradgeschäft vermieten ja öfter mal Akkus, weil Kunden im Urlaub ihren Akku vergessen haben. Noch viel öfter vermieten wir Ladegeräte. Weil Ladegeräte ganz gerne mal vergessen werden. Also diesen Service bieten wir ja schon oder auch Displays. Das sind alles Sachen, die wir vermieten, weil wir wissen, dass Kunden ihre eigenen Fahrräder mitbringen, aber Ladegerät, Akku oder Display vergessen haben. Deswegen ist es zwangsläufig so, dass wir das machen. Wie das auf den Inseln ist, ich habe das noch nie gesehen, dass da tatsächlich angeboten wird, Akkus oder Displays oder sowas zu verleihen.
Nee, das habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich gesehen. Also macht es tatsächlich denn bei Flugreisen in jedem Fall Sinn, E-Bikes immer bei dem Fahrradvermieter vor Ort zu buchen, anstatt sich damit ohne Akku und mit Schicken und keine Ahnung was den Stress aufzubürgen?
Ja, ich glaube schon. Guckt euch mal die Fahrradvermieter vorher an. Die haben ja ihre Fahrräder meistens auch online präsentiert. Ihr könnt es bei uns in Cuxhaven natürlich bei Mietrad auch gucken. Da sind ja auch alle Räder präsentiert. Aber guckt mal auf den Inseln oder in den Fernzielen, wo ihr hinfliegen müsst, was für E-Bikes angeboten sind. Und dann bewertet das so ähnlich, wie ihr auch Fahrräder kauft. Wenn du einfach guckst und nach einer guten Qualität guckst, dann wirst du schon auch einen Fahrradvermieter finden, der eine sehr, sehr gute Qualität anbieten kann.
Fahrradmitnahme im Zug oder Bus? Über Zugreisen haben wir ja schon öfter mal gesprochen, über die Fahrradmitnahme, gerade im Fernverkehr. Bedeutet das immer ein Fahrradticket und eine Reservierung und wenn dann was ausfällt, ist die Kacke am Dampfen?
Ja, also falls ihr reisen solltet, falls du reist mit der Deutschen Bahn und da mal ein Zug eine Verspätung haben sollte oder ausfällt, dann ist die Fahrradreservierung gar nicht mehr gültig.
Genau. Und dann musst du in das Reisezentrum der Deutschen Bahn zum Beispiel gehen, dir eine neue Reservierung buchen. Da darfst du aber mit deinem Fahrrad nicht rein.
Da darfst du mit deinem Fahrrad nicht rein. Also du darfst in diesen Servicebereich nicht rein mit deinem Fahrrad. Das ist dann immer das große Problem. Ja, das sind alles ein bisschen Schwierigkeiten. Anders als, also wenn dein Zug ausfällt oder verspätet ist, hast du ja meistens keine Zugbindung mehr und kannst jeden Zug nehmen, den du willst. Das kannst du auch als Person, aber eben nicht mit dem Fahrrad. Das Fahrrad musst du immer reservieren.
Ja. Dann gibt es halt noch so kleine Sachen, die in den Fahrgastregeln irgendwie noch niedergeschrieben sind. Zum Beispiel sind Lastenräder bei der Deutschen Bahn komplett ausgeschlossen, weil die einfach zu groß und zu viel Platz wegnehmen. Und S-Pedelecs sind auch ausgeschlossen. Und das wieder verstehe ich nicht, weil S-Pedelecs im Endeffekt ja nicht mehr Platz wegnehmen als ein normales E-Bike.
Ja, das ist auch schwer zu verstehen, zumal ja auch E-Roller als selbstfahrende Kraftfahrzeuge auch weiter in der Bahn erlaubt sind. Also da wird es ein bisschen komisch mit den Regeln, aber es gibt ja einige Regeln bei der Deutschen Bahn, die sehr, sehr komisch sind, wo man nicht weiß, was der Grund dafür ist. Und das trifft eben auch auf die S-Pedelecs zu. Aber gehen wir mal von normalen Fahrrädern aus. Da ist ja auch, wenn ihr ICE fahren wollt, das Problem, dass es nur 5, 6, maximal 10, habe ich jetzt gesehen, glaube ich, 10 Fahrradstellplätze pro ICE gibt. Im Winter eigentlich gar kein Problem.
Nee, im Winter ist das meistens ja gar nicht ausgelastet. Da kannst du immer auch mit Verspätung dir noch einen Platz reservieren.
Aber im Sommer ist es auch immer ausgebucht.
Ja, da wäre dann vielleicht auch wieder der Fahrradkoffer interessant.
Wenn ihr das Fahrrad im Fahrradkoffer habt, dann könnt ihr das einfach so im ICE in die Gepäckablage legen.
Ja, also wieder ein Problem weniger. Und dann ist es auch mit den Verspätungen gar nicht mehr so wichtig.
Weil dann kannst du ja in jeden Zug einsteigen und dann müssen die halt gucken, wie sie klarkommen mit ihrem Platz und mit ihrem Gepäck, weil das hat die Bahn ja gar nicht geregelt. Jeder kann mit so viel Gepäck einsteigen, wie er will. Ich bin gestern gefragt worden, was ich in dem Koffer habe, ob es eine Harfe wäre.
Wer kennt ihn nicht, den Hafenspieler Larscho?
Ne, ich sage, mit Musik habe ich nichts so. Da ist ein Fahrrad drin. Da war er ein bisschen überrascht und dann war das Gespräch auch relativ schnell zu Ende. Aber ihr könnt euch dann vielleicht eine Vorstellung machen, wie klein tatsächlich der Koffer ist, wenn man vermutet, dass da eine Harfe drin ist.
Ja, durchaus, durchaus. Ja gut, Fernbusse sieht dann natürlich wieder ganz anders aus. Da ist der Platz extrem begrenzt. Ich glaube, es gibt einzelne Reiseunternehmen, die irgendwie dann hinten Fahrradgepäckträger dran haben oder sowas. Aber das halte ich persönlich für super kompliziert.
Also bei Flixbus kann man das einfach buchen. Ne? Die haben eigentlich in der Regel einen Fahrradgepäckträger dran. Jetzt aber wieder Fahrradkoffer. Also wenn ich dann tatsächlich irgendwo hinfahren will. Ich bin hier vom Hotel abgeholt worden, Lanzarote. Mein Fahrradkoffer passt stehend in so einen Reisebus unten rein.
Aber da bist du, glaube ich, bei vielen Reisebusunternehmen wieder begrenzt in dein Gepäck allgemein.
Das mag sein, aber grundsätzlich ist das möglich. Man müsste das vorher einmal abklären. Aber ein Fahrrad wollen die Busfahrer ganz sicher nicht in ihrem Kofferraum haben. Also,
zusammengebautes.
Ein normales, zusammengebautes Fahrrad, weil das würde ja auch nicht stehend da reinpassen, müsste man liegen und dann wäre wirklich ganz, ganz viel Platz schon verbraucht. Das geht nur dann, wenn alle anderen Reisenden keine Koffer haben. Das halte ich gar nicht für möglich, aber im Fahrradkoffer wäre das wahrscheinlich wieder eine Chance.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, gerade wenn er so kompakt ist, ne?
Genau, wenn er so kompakt ist, dann kann man das vielleicht auch mitnehmen. Ja, das sind so die öffentlichen Verkehrsmittel, wo man dann Fahrräder mitnehmen kann. Es ist alles nicht so ganz einfach, wie man sich das wünscht, oder?
Nee, also und dann haben wir ja noch die letzte Reisemöglichkeit. Das ist ja der Transport mit dem Auto oder dem Fahrradgepäckträger im Auto. Und
mit dem eigenen Auto.
Mit dem eigenen Auto, genau. Ja. Wenn ich mit dem Auto einfach in den Urlaub fahre.
Gut, aber das ist relativ einfach, finde ich. Also,
ja, ich glaube, da gibt es irgendwie so Empfehlungen, wenn bei E-Bikes, dass du den Akku irgendwie rausnehmen sollst oder so.
Ja, das sind ja immer die Fragen, die auch aufkommen. Also wie mache ich das denn jetzt eigentlich, wenn ich mein E-Bike auf dem Auto mitnehme? Das fragen uns die Kunden eigentlich schon sehr häufig schon beim Kauf des Fahrrades oder spätestens kommen sie dann nochmal rein, wenn sie in Urlaub wollen. Ja, also bei Autotransporten, bei längeren Transporten sind die Akkus aus den Fahrrädern zu entnehmen. Die kann man dann einfach ins Auto legen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr, wenn ihr die Akkus rausnehmt und ins Auto legt, dass die nicht irgendwo da liegen, wo die Sonne drauf scheinen kann. Also, ja, wird wohl keiner in die Windschutzscheibe legen, aber auch nicht auf die Hutablage oder im Kombi irgendwo, so dass die Sonne reinscheint, weil dann kann es sein, dass die Akkus wirklich zu heiß werden und Schaden nehmen. Also die legt die irgendwie im Fußraum, Schatten, sichert die vernünftig. Die sind ja auch nicht so ganz leicht. Fahrräder dann auf den Heckgepäckträger oder auch auf den Dachgepäckträger. Ich halte Dachgepäckträger für nicht wirklich die eine tolle Lösung, gerade bei E-Bikes. Die sind ja, auch wenn der Akku raus ist, ein bisschen schwerer. Die kriege ich dann schon schlecht aufs Autodach. Der Heckgepäckträger, Anhängerkupplungsträger hat sich ja durchgesetzt, finde ich, und ist auch wirklich bequem zu bedienen. Ich kann das Fahrrad relativ einfach darauf stellen, weil es nicht so hoch ist. Es gibt so Auffahrrampen, dann brauche ich es gar nicht heben. Gerade bei etwas schwereren Rädern oder wenn ich nicht mehr so schwer heben möchte oder kann, dann habe ich da Auffahrrampen, da kann ich es rauffahren, da kann ich es relativ fest, sicher festzurren da hinten, hab's im Rückspiegel. Also eigentlich finde ich, das ist eine gute Lösung. Die Fragen kommen dann immer, ja, was ist denn mit den elektrischen Anschlüssen, wenn dann Regen ist oder Schmutz? Die Fahrräder sind so konstruiert, dass es offen ist, also Regen kann einfach durchfließen. Das ist, könnt ihr euch so vorstellen wie der Motorraum beim Auto. Da kommt ja auch Regenwasser rein, macht auch nichts aus. Und für die elektrischen Anschlüsse gibt es dann so Schutzstecker.
Gibt es da noch was zu beachten? Display, Gewicht, irgendwas?
Ja, die meisten Gepäckträger, Heckgepäckträger sind oder die Anhängerkupplung auf 50 Kilo beschränkt. Das reicht aber in der Regel ganz gut aus für zwei Elektroräder. Ob ihr das Display abnimmt oder nicht, könnt ihr immer selber entscheiden. Ich würde es bei längeren Fahrten vielleicht abnehmen und nach der Fahrt nochmal die elektrischen Kontakte mit einem sauberen Tuch abwischen. Dann dürfte dem Fahrspaß im Urlaub nichts mehr im Weg stehen.
Naja, da bin ich ja gespannt, ob dem Fahrspaß dann wirklich nichts im Wege steht. Bei uns steht jetzt ja die Händlerreise von Stevens an und wir schlagen da mit einem ziemlich großen Team auf. Ob da wirklich alles gut geht?
Ich gehe davon aus, dass alles gut geht. Bis jetzt ist es immer gut gegangen.
Na dann freue ich mich riesig.
Bellominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Regel Nummer 6, da sind wir jetzt relativ weit vorne im Regelbuch angelangt. Und die heißt, befreie deinen Geist und deine Beine werden folgen. Das wird jetzt philosophisch, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr, sehr tief in der Philosophie drin und im Mindset ist ja so dieses Wort, ne? Also so, dass alles im Kopf passiert, was man so entscheidet oder macht.
Ja, aber wir haben vielleicht auch schon öfter darüber geredet. Wir haben schon öfter mal darüber geredet, dass Radfahren auch eine tolle Art und Weise ist, abzuschalten, meditativ Sport zu machen. Also wir haben das Thema ja schon ein paar Mal gehabt, glaube ich.
Ja, wobei das mit Abschalten und meditativ und Stressausgleich und sowas, ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist.
Ja, das müssen wir, dann lesen wir mal vor. Dein Verstand ist dein schlimmster Feind. Erledige alles, was du an Denken erledigen musst, vor Beginn der Ausfahrt. Lass dich, sobald sich die Pedale zu drehen beginnen, ganz von den Sinneseindrücken des Radfahrens einnehmen. Der Geruch der Luft, das Geräusch der Reifen, das Gefühl zu fliegen, wenn dein Rad über die Straße hinweggleitet. Also ich finde schon.
Also für mich hört sich das an, bewältige deinen Stress gefälligst vorher und beim Radfahren wird Rad gefahren.
Ja, aber abschalten, das ist doch genau das. Also sich darauf zu konzentrieren, was um einen rum ist, die Gerüche, die Sinneseindrücke. Also für mich ist das wirklich abschalten.
Ja gut, das kann man da auch rein interpretieren und ich glaube auf der anderen Seite ist es aber auch das, dass man im Kopf vielleicht so diese Blockade hat, wie zum Beispiel in den Pyrenäen, ich schaffe das nicht, den Berg hochzukommen, aber wenn du dann sagst drauf geschissen, ich schaffe das schon irgendwie.
Ah, da gucken wir mal, ich glaube eine Mindset-Regel wird es schon nochmal extra geben. Na gut. Eine Mimimi-Regel, die kommt schon noch, glaube ich.
Ja.
Ja, also vielleicht sollten wir, die Regel 5, die werden wir separat noch nicht präsentieren, aber wir werden feststellen, dass wir öfter mal auf die Regel 5 verweisen müssen.
Okay, na dann bin ich ja mal gespannt.
Also in diesem Sinne, glaube ich, ist es wirklich hier das Abschalten gemeint und ich glaube, viele von uns müssen das gar nicht sich vornehmen. Also setz dich drauf, fängst du an zu pedalieren und dann war es das. Dann bist du Radfahren.
Ja.
Siehst du auch so?
Das sehe ich auch so.
Okay, schöne Regel eigentlich.
Das Fahrrad-Highlight der Episode, präsentiert von Rad und Tour.
Jana hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob wir eigentlich schon irgendwelche Neuheiten für das nächste Modelljahr im Laden stehen haben.
Ja, fast nicht mehr.
Fast nicht mehr.
Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Du willst auf das Charger 5 hinaus, ne?
Ja, genau.
Ja, das Charger 5, das haben wir jetzt, da haben wir schon wirklich viele von geliefert bekommen. Aber die meisten sind sogar schon verkauft.
Was ist denn da dran jetzt so besonders, dass die auf einmal so weggehen wie geschnitten Brot?
Also ich würde mal sagen, das Faszinierende an dem Charger, also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt einen Charger vorstellen. Das haben wir schon öfter gemacht, das Charger 4, das Charger 5 hatten wir auch schon mal eine kleine Kurzvorstellung. Ich glaube, was wirklich faszinierend an dem Charger 5 ist, ist das Design.
Ja, okay, das hat sich ein bisschen geändert, ne?
Ja, es sind wirklich auch nur Feinheiten. Also wenn du das aus der Ferne siehst, dann wirst du das Charger 5 sofort als Charger erkennen, weil es sehr ähnlich aus die Designsprache wieder aufnimmt. Aber es sind hier Feinheiten, die einfach anders sind und viel, viel schöner geworden sind.
Also das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, ist die neue Akkulösung, also die Abdeckung.
Die Abdeckung in Rahmenfarbe und aus hartem Material, die also wirklich sich in den, ins Unterrohr einfügt, als wenn sie so richtig dazugehört und mit einer ganz leicht zu öffnenden Klappe. Also das ist wirklich auch schon eine tolle Lösung. Aber die geht auch nahtlos in die in das Lenkkopflager, in den Lenkkopfsteuerkopfbereich über, der also komplett aus einem Guss erscheint. Also wirklich, wirklich, wirklich hübsch.
Und vor allem auch von oben entnehmbar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Den Akku kann man nach oben entnehmen. Das war ja auch für viele so ein lästiges Thema, wenn der Akku nach unten raus, dann muss man immer sich unters Rad bücken und das manchmal ist der auch runtergefallen. Das ist jetzt auch deutlich besser gelöst. Die technische Ausstattung der Räder, der Charger 5, ist in der Regel ein bisschen besser geworden. Und es gibt das Charger 5 mit der Pinion MGU.
Was ist denn das Besondere an der Pinion? Ich höre nur Gutes darüber.
Ja, also da geht es darum, dass Pinion ist ja ein Getriebehersteller an und für sich. Die haben angefangen, Schaltungen zu konstruieren, die nicht im Hinterrad eingebaut sind, so wie man es üblicherweise bei Fahrrädern kennt, sondern im Tretlagerbereich. Dazu musst du es natürlich einen besonderen Rahmen haben, dann kannst du da diese Piniongetriebe einbauen. Das meistverkaufte war, glaube ich, das 12-Gang oder 18-Gang. Es gab 9, 12 und 18. Und jetzt ist der logische Schritt bei Pinion erfolgt, dass die das Getriebe auch noch mit dem Motor verheiratet haben. Und die MGU quasi die Verbindung von Getriebe und Motor in einer Einheit darstellt.
Und was ist das für mich als Fahrer für ein Vorteil?
Der große Vorteil ist, dass ich das Getriebe vorne habe. Ich habe eine leichte Übertragung nach hinten, zum Beispiel mit Kette oder Riemen. In diesem Fall ist es dann immer Riemen. Ich habe alles an einem Ort, im Schwerpunkt relativ niedrig. Ich habe das natürlich sehr verschleißarm. Ich habe 12 Gänge zur Verfügung. Ich kann die sehr, sehr leicht schalten, weil der Motor direkt auch mit dem Getriebe synchronisiert ist. Also das funktioniert wirklich einwandfrei und ganz toll. Also muss man unbedingt mal fahren. Ist eine tolle Alternative zu unserem Topseller Charger mit Roloff.
Okay, das bin ich ja jetzt ganz lange gefahren. Da bin ich gespannt. Also ich werde mir das gleich mal aus dem Laden rausholen, solange noch eins da ist, und das mal fahren. Diese Pinion Lösung ist aber jetzt in mehreren Riesenmüller-Modellen, glaube ich, ne?
Die Lösung gibt es auch für mehrere Modelle, ja. Und das gibt es auch als 45-Stunden-Kilometer-Lösung. Also das ist ja auch bei uns immer noch Thema. Ich weiß, dass die S-Pelec-Verkäufe immer mal wieder weiter runtergehen. Bei uns ist das immer noch Thema, weil wir noch einigermaßen viele S-Pelecs verkaufen. Es macht ja auch Spaß, und über Land zu pendeln. Und ein Problem bei S-Pedelecs ist oft, dass diese Geschwindigkeit von 45 nicht wirklich erreicht wird. Mit der MGU kann ich ohne Probleme die 45 Stundenkilometer wieder erreichen.
Okay, das kann ich mit meiner Roloff nicht.
Genau, das war immer bei Roloff. Ja, Roloff ging noch so, mit der Enviole war es dann ganz schwierig. Da hörte das eigentlich eher so bei 40 oder 38 auf. Mit der Roloff ging es so, mit der MGU geht es gut.
Okay, das ist natürlich sehr cool. Und du kannst es jetzt noch kaufen und probefahren und es gibt's.
Ja, wir haben noch ein paar zum Probefahren da und wir haben auch hier zum Kaufen da. Wir haben auch jede Menge bestellt, weil wir haben schon geahnt, dass das ein Fahrrad sein wird, was sehr, sehr gut ankommt, weil uns das auf der Messe schon gefallen hat. Vielleicht hast du das kleine Video gesehen, was wir dazu gedreht haben. Also durch und durch ein tolles Rad und ja, am besten jetzt schon mal bestellen, dann hast du es auf jeden Fall im Frühjahr.
Menschen, die etwas bewegen. Geschichten voller Leidenschaft fürs Radfahren.
Marlene, kennst du Gustav Adolf Schur?
Nee, sagt mir gar nichts.
Mir eigentlich auch nicht so richtig. Teve Schur, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und da habe ich letztes Mal geguckt, was das so für ein Mensch war. Und da habe ich eine Story gefunden.
Okay, dann lass uns doch mal eintauchen in eine Geschichte.
Es ist der 13. August 1960, Sachsenring, eine staubige Runde in der DDR. Menschen stehen dicht an dicht an den Böschungen, Wimpel flattern im Wind, mittendrin Tewe Schur, Weltmeister, Friedensfahrtheld, der Mann im Regenbogentrikot, alle Augen kleben an ihm, dem Favoriten auf den Hattrick der Amateurweltmeisterschaften. Doch was bleibt, ist nicht der nächste Triumph, sondern ein Blick, ein Handzeichen und eine Entscheidung. Sein Teamkollege Bernhard Eckstein geht und Tewe jagt nicht hinterher. Er nimmt die Beine hoch, lässt den Belgier bei sich kleben, hält ihn vom Nachfahren ab. Eckstein wird Weltmeister. Tewe nur Zweiter. In diesem Moment entsteht eine Legende, die größer ist als jede Medaille. Das Kollektiv vor dem Ich. Teamgeist vor Eitelkeit. Eine Lektion, die man im Radsport selten so klar auf der Straße gesehen hat.
Wer war dieser Mann, der die Menge zum Singen brachte und im Osten zum Volkshelden wurde? Gustav Adolf Schur, genannt Tewe, geboren 1931 in der Nähe von Magdeburg. Er beginnt erst mit 19 ernsthaft zu radeln. Spät für einen Champion. Arbeitet sich aber in wenigen Jahren an die Spitze des DDR-Radsports. 1955 kommt der Durchbruch. Als erster Fahrer aus der DDR gewinnt er die internationale Friedensfahrt, die Tour de France des Ostens. 4 Jahre später wiederholt er den Cup. Die Friedensfahrt, ein Rennen, das Städte und Länder verbinden sollte, macht ihm zum Gesicht eines Sports, der mehr sein will als Wettkampf. Ein Symbol für Verständigung auf 2 Rädern.
International schreibt Tewe Geschichte, als er 1958 in Reims Amateur-Weltmeister wird, der erste Deutsche überhaupt. 1959 verteidigte er in Sandfort seinen Titel, ein Novum in dieser Kategorie, und dann 1960 der Silberrang beim WM-Heimspiel am Sachsenring. Das Meisterhafte an seiner Karriere ist nicht nur die Summe an Siegen, sondern ihre Dramaturgie. 2 Regenbogentrikots in Folge und der freiwillige Verzicht auf das dritte aus Loyalität.
Auch bei Olympia glänzt Tewe im Kollektiv. 1956 in Melbourne holt er Bronze in der Mannschaftswertung des Straßenrennens. Als 5. im Einzel war er einer der Punktebringer. Und 1960 in Rom Silber im 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren. Es sind Medaillen, die Kraft des Teamfahrens feiern. Einer fährt, 3 schützen, einer leidet, 4 gewinnen. Genau darin, im rhythmischen Wechsel der Führungen, im gegenseitigen Windschatten, spiegelt sich der Geist, den Tewe verkörpert.
9-mal in Folge wird er zum Sportler des Jahres der DDR gewählt. Rekord. Sein Sohn Jan wird später Olympiasieger im Mannschaftszeitfahren in Seoul 1988. Und noch lange nach seinem sportlichen Zenit bleibt der Name Schur sichtbar. Als Betreiber eines Fahrradladens in Magdeburg, als Fürsprecher der Friedensfahrttradition, als jemand, der das Rad nicht nur als Sportgerät, sondern als Kult- und Alltagsobjekt versteht. Fahrrad als Lösung für Bewegung, für Begegnung, für eine Idee von Miteinander. Zur Wahrheit seiner Biografie gehört auch die Politik. Tewe sitzt ab 1958 in der Volkskammer der DDR, später nach der Wende für die PDS im Deutschen Bundestag, 1998 bis 2002. Er ist eine prominente Figur zwischen Sport und Staatsräson und genau das macht ihn bis heute umstritten. Als 2011 und erneut 2017 die mögliche Aufnahme in die Hall of Fame der Deutschen Sporthilfe diskutiert wird, prallen Deutungen aufeinander. Für die einen der populärste Radsportler des Ostens, ein Vorbild an Fairness und Fleiß, für die anderen eine Propagandafigur, die das Unrecht des DDR-Sports verharmlost habe. Am Ende fehlt die Mehrheit, Biografien sind komplex und Tewes ist es im Besonderen.
Vielleicht versteht man ihn am besten, wenn man wieder an den Sachsenring denkt. Radsport ist ein gnadenlos ehrlicher Sport. Du kannst dich nicht verstecken, der Berg verrät dich, der Wind entlarvt dich. Und trotzdem ist er ein Mannschaftsspiel, auf schmalen Reifen. Tewe Schur hat den Menschen im Osten und darüber hinaus gezeigt, wie viel Größe darin liegen kann, den eigenen Sieg dem gemeinsamen Ziel unterzuordnen. Dieses Bild, dieses Handzeichen an Eckstein, ist bis heute eine der stärksten Erzählungen darüber, wie es aus einem Ich ein Wir wird, auf einem Rad, das verbindet.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Marlene, Podcast, immer nur hören. Kann man nicht auch mal was lesen?
So, meinst du richtig was zum Anfassen?
In die Hand nehmen und durchblättern?
Oh ja, das ist toll, das mag ich.
Okay, dann reden wir das nächste Mal drüber, oder? Wir haben da ein Projekt.
Oh ja, ich bin gespannt.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht nach vorn. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß, wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer, you see. Zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Wer schiebt, der singt und wer singt, der gewinnt. Die Welt wird leichter, Pedal und Pedal. Und plötzlich ist alles gar nicht mehr so fatal. Let's ride together, right to the end. Together, right to the end.